die gekommen sind, die heute was vom Wort Gottes hören wollen, aus dem Wort Gottes lernen möchten. Und ich habe heute Abend ein seelsorgerliches Thema. Warum müssen liebe, nette, freundliche, süße Menschen so viel leiden? So viel Negatives ertragen, erdulden und was auch immer so ist. Warum? Diese große Frage nach dem Warum. Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein für morgen. Morgen wird das Thema sein, wie schafft man einen geistlichen Durchbruch? Und das braucht man, einen geistlichen Durchbruch. Was ist ein Durchbruch? Wohin? Wo wollen wir durchbrechen? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Dann am Sonntag wird das Thema sein, Gott wiegt, aber er zählt nicht. Und da habe ich eine Geschichte erlebt und das ist zwar die Inspiration. Ich bin in Jerusalem, besuche eine messianische Gemeinde und dann sehe ich so einen Saal wie diesen hier, frage ich, wie viele Leute hast du am Samstag, also am Sabbat? Ja, sagt er, wir haben 250 Stühle und man muss manchmal noch 50 Stühle dazustellen. Gut, wir gehen durch den ganzen Raum, gucken die Leute an, oder nicht die Leute, die Versammlungs-, das Büroraum. Dann frage ich, sagen wir mal, Bruder, wie viele Leute kommen eigentlich so am Samstag bei euch in Jerusalem im Gottesdienst? Ja, wir haben 250 Stühle und wir müssen manchmal 50 und mehr Stühle manchmal dazustellen. Gut, dann gehe ich nochmals, bevor wir verabschieden, sage ich jetzt, sag mal, red doch nicht mit Gleichnissen zu mir, sag mir die Wahrheit. Wie viele Leute kommen? Nein, sagt er, wir Juden dürfen Menschen nicht zählen. Gott hat unseren König David verboten, ihn mächtig gestraft. Man darf Tiere zählen, man darf Stühle zählen, man darf Häuser zählen, man darf Autos zählen, man darf alles zählen, Geld zählen, aber nicht Menschen. Gott wiegt, sagt er dann, er zählt nicht bei Menschen. Ein Einzelner kann unheimlich viel bei Gott bedeuten. Und das hat mich inspiriert, hier auch die Predigt am Sonntag zu halten. Warum müssen fromme Menschen leiden? Vielleicht hast du schon oft gefragt, warum gerade ich? Warum trifft es immer mich? Ich bin ja so ein ehrliches, aufrichtiges Kind Gottes. Und warum muss ich durch solche Tiefen gehen? Warum geht es den bösen Menschen gut, die an Gott gar nicht glauben und an Gott gar nicht denken und gar nicht beten? Dort hinten geht es blendet. Wir haben da diesen Dichter Asaf, einen Psalm von ihm sogar und mehrere Psalme, er war ja ein Sänger, war also melancholisch veranlagt. Und er sagt, guck mal, wie geht's doch den Gottlosen so gut? Sie werden dicker und fetter, werden größer und stärker. Und der Gerechte, der muss so viel leiden. Warum geht es den Gottlosen so gut? Er hat nachher die Antwort bekommen. Und wir wollen auch diese Antwort finden, die er nachher entdeckt hat. Und die Antwort war, bis ich ging ins Heiligtum, bis ich vor Gottes Thron stand, bis ich Gott gesehen habe. Und dann habe ich gemerkt, es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Der Gott vertraut und Gott nicht vertraut. Aber der Gerechte muss viel leiden. Am Mittwoch hatten wir das Thema, überlebe die üblen Lebensabschnitte. Und da gibt es eine ganze Menge üble Lebensabschnitte in unserem Leben. Wie schaffe ich das? Hör dir das mal auch an. Denn wir sind ja mittendrin im Kampf. Wir sind nicht im Spazierengehen oder wir sind auch nicht im Schlaraffenland. Wir sind auch noch nicht im Paradies. Wir sind noch eigentlich hier auf dieser Erde, wenn ich ehrlich bin und du mich fragst, was empfindest du vom Leben? Wir sind in der Hölle. Wir brauchen oft gar keine Hölle. Die machen wir schon durch. Wie die Leute draußen, dieses ganze Mobbing und Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, Härte und nur Gewinn, alles wird teurer. Wir sehen also, das ist typisch dämonische Zustände haben wir um uns herum. So, warum? Warum geht es den Gottlosen so gut, also diesen Banker, die nur nach dem Geld nachjagen, warum geht es ihnen so gut? Und der Arme, der fleißig ist, der arbeitet und schuftet, der betet und der muss viel leiden. In 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 8, da schreibt der Apostel Paulus, halt im Gedächtnis Jesus Christus, denk an ihn, der auferstanden ist von den Toten aus dem Geschlecht Davids, denk an Jesus Christus. Ging es dem Herrn Jesus Christus besser? Schöner, lieber, angenehmer, obwohl er der Sohn Gottes war. Man hätte ihn auf einer Sänfte tragen müssen als Sohn Gottes. Von was hat man ihm gemacht? Man hat ihm die Kleider vom Leib gerissen, ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Denk an Jesus Christus, halte im Gedächtnis Jesus Christus. So, dann lese ich weiter. Nach meinem Evangelium, für welches ich hier leide bis dahin, bin ich gebunden und werde wie ein Übeltäter behandelt. Um des Wortes Gottes willen, also leiden um des Wortes Gottes willen. Also warum geht es guten Menschen schlecht und wir leiden um des Wortes Gottes willen, um Jesu Namen, weil du Christ bist. Würdest du nicht an Gott glauben, würde dich der Teufel in Ruhe lassen, ganz bestimmt. Der würde dir gar nichts antun, der würde sagen, bist brav. So, aber weil du an Jesus glaubst, ist die Hölle los. Dann sagt Paulus weiter hier, darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie zur Seligkeit gelangen in Christus Jesus, in der ewigen Herrlichkeit. Wir leiden manchmal auch für andere. Du leidest für deine Familie. Josef litt für seine Brüder, als die große Hungersnot kam, dass die was zu kauen haben. Er ist vorausgeschickt worden von Gott und der hat alles vorbereitet, damit die überleben, 20 Jahre später. So. Wir wissen manchmal gar nicht, warum wir leiden. Wir sind manchmal Wegbereiter für unsere Familie, damit die zum Glauben kommen. Die sehen also, der hat es nicht aufgegeben. Meine Oma, mein Bruder, meine Schwester, mein Freund und so weiter, der hat immer gebetet und hat durchgehalten, die schwierigsten Situationen, die widerwärtigsten Situationen. Und der ist immer noch gestanden und hat immer noch gesungen und gebetet und ist in die Versammlung gegangen. Und dann heißt es weiter hier von Paulus, dass es gewisslich war. Sterben wir mit, so werden wir auch mitleben. Dulden wir, so werden auch mit ihm herrschen. Verleugnen wir, so wird er auch uns verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und da steckt Sprengkraft drin. Da ist eine große Kraft drin. Egal, was wir erdulden, was wir durchmachen, was wir durchlaufen, Gott bleibt immer treu. Egal, welche Beulen wir haben. Egal, wie unser Zustand aussieht. Egal, ob wir auf alle vier kriechen. Egal was passiert, er ist treu. Er steht zu uns, auch wenn wir total hässlich sind. Voller Beulen, in Ketten gebunden. Wir leben nicht umsonst. Wir sind hier für Gott auf dieser Welt. Nummer eins, das ist ganz wichtig. Paulus sagt, ich leide um der Auserwählten willen. Für die Gläubigen leide ich. Wir leiden also nicht für uns. So wie Christus für uns gelitten hat, so leiden wir jetzt für andere. Damit das Evangelium überlebt. Damit das Evangelium glaubhaft ist. Damit das Evangelium nicht nur, ach ja, weißt du, die können gut glauben. Die leben, als Christen leben sie im Schlaraffenland. Von wegen. Es wäre schön, wenn wir im Schlaraffenland leben dürften. Aber für uns gibt es kein Schlaraffenland. Wir müssen durch die üblen Lebensabschnitte. Der Körper muss hier durch, meine Person muss durch, was auch immer ist. Wir leben in einer ungerechten Welt, die ist nicht fair. Die ist nicht fair, die ist lieblos, gottlos, geistlos. Und ich könnte noch alles Mögliche nennen, was sie ist. Und das ist so. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Stell mal vor, wir hätten alles wunderbar. Da möchten wir gar nicht mehr in den Himmel. Wir hätten keine Sehnsucht nach Hause. Wenn wir hier alles hätten. Der verlorene Sohn kam nur auf die Idee, nach Hause zu gehen, weil man ihm alles verboten hatte. Sogar aus dem Trog der Schweine zu essen. Das hat man verweigert. Dann hat er gesagt, mein Vater hat Brot gefüllt und ich darbe hier. Weil es uns, wenn es uns schlecht geht, da fangen wir an zu beten, lieber Gott, oh, schick dir Entrückung, schick einen Engel, der mich mitnimmt. Am liebsten würde ich sterben. Hast du nicht schon solche Stunden gehabt? Sehnsucht nach dem Tod. Also, dass alles vorbei ist mal, die ganze Sache. Satan macht uns das Gute strittig, weil der will nicht, dass du glücklich bist. Dir soll es schlecht gehen. Dann ist er zufrieden. Dann sagt er, preis Gott. Aber der liebe Gott ist treu. Er hält dich trotzdem. Der Teufel gönnt dir kein Stück Brot, kein Stück Leben, kein Stück Freude, kein Stück Frieden, kein Stück. Der gönnt dir nicht einmal einen Cent. So gehässig ist er. Weil er ist nicht unser Freund, sondern unser Feind, weil er Gottes Feind ist. Haben sie mich gehasst, hat Jesus gesagt, werden sie auch euch hassen. Also du musst verstehen, was hier gespielt wird. Du lebst viel gelassener, aber du weißt, ich lebe für Gott. Und wegen Gott leide ich hier. Satan hat alles verspielt, er hat nichts. Und ich sage dir die Wahrheit, warum wir die Hölle hier durchmachen. Und wir müssen die Hölle nicht nochmals durchmachen, weil wir hier schon die Hölle bereits hatten. So, Satan hat alles verspielt. Er ist ein armer Hund für mich. Tut mir leid, aber das ist er. Er ist ein Dieb, ein Mörder, ein Lügner. Das ist er. Und lebt nur noch auf Kosten der Kinder Gottes. Die Gottlosen haben sowieso nichts. Aber auf Kosten der Kinder Gottes. Dafür lebt der Teufel. Der kommt nur zum Stehlen und bestiehlt gerade dich und mich und uns als Gemeinde, als Kinder Gottes, als das Volk Gottes, die werden bestohlen. Was wir nicht gut absichern, nicht aufpassen, was wir erlauben, der möchte am liebsten unsere Krone rauben, dann hat er alles gestohlen. Die Dämonen sind gefallene Engel. Versteht das, was ich dir heute sagen will? Sie haben keinen Leib, deshalb greifen sie nach deinem Leib. Deshalb greifen sie nach deinem Leib, nach deinem Leben. Sie haben keine Bleibe, deshalb suchen sie bei dir, irgendwo sich einzunisten und eine Bleibe zu bekommen. Irgendwo in deinem Kind, in deinem in deinem Partner, in deinem Geschäft. Die Dämonen, sie haben keine Gesundheit, deshalb greifen sie nach deiner Gesundheit. Die haben das nicht, sie haben alles verloren, alles verspielt. Sie haben kein Geld, deshalb greifen sie nach deinem Geld. Sie möchten das haben, was du hast. Deshalb beneiden sie dich. Sie greifen nach deinen Finanzen. Sie haben keine Kinder, deshalb greifen sie nach deinen Kindern. Sie haben keinen Partner, keine Freunde, deshalb greifen sie nach deinen Freunden, nach deinen Partnern, möchten alles haben. Sie haben keinen Glauben, deshalb greifen sie nach deinen Glauben, dieses bisschen Glauben, was du hast, auch wenn es nur so groß wie Senfkorn ist. Die versuchen dich zu bestehlen. Die Dämonen, sie haben keinen Sex, deshalb greifen sie nach deinem Sex und versuchen da alles zu zerstören. Sie haben keine Liebe, niemand liebt, keiner will die Dämonen lieben. Hast du schon irgendjemanden gefunden, der sagt, oh Dämonen, ich liebe euch, armer Teufel, ich liebe dich. Von wegen, solche dumme Leute gibt es nicht. Niemand mag die Teufel und die Dämonen und deshalb, sie greifen nach deiner Liebe, sie wollen deine Liebe zerstören, damit sie Liebe haben. Wenn sie dir das genommen haben, dann sind sie die Gesegneten. So, sie haben keine Freunde, keine Menschen, die sie mögen, sie haben keinen Namen, Dämonen haben keinen Namen. Wie heißt du? Die müssen sich immer identifizieren bei Gott. Sie haben keinen Namen mehr. Sie haben alles verloren. Sie sind gefallen. Ich sah den Teufel wie ein Blitz aus dem Himmel fallen, hat Christus gesagt. Sie haben keinen Namen, deshalb versuchen sie, deinen Namen kaputt zu machen, dich in Verruf zu bringen. Wenn du das verstehst, dann verstehst du, was für einen geistlichen Kampf wir kämpfen und warum die Situation so ist. Die haben keinen Sieg. Die sind Verlierer. Die Dämonen, der Teufel, Satan, Luzifer oder wie wir die Dinge auch immer nennen möchten. Aber die versuchen deshalb deine Siege. Sobald du dich freust, Halleluja, jetzt habe ich endlich alles unter die Füße. Dann versucht er dir das Bein zu legen, die Stellen. Sie haben kein Lob, deshalb versuchen sie unseren Lob, unseren Ruhm zu zerstören. Die Dämonen haben keine Ewigkeit, deshalb greifen sie nach deiner Ewigkeit. Deshalb halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. So steht es in der Heiligen Schrift. Sie haben keinen Erfolg, deshalb greifen sie nach deinem Erfolg. Sie haben kein Herz, deshalb wollen sie dein Herz haben. Also verstehst du, um was es geht in dieser Welt? Warum gute Menschen, fromme Menschen so leiden? Die Gottlosen haben das nicht. Und von den Gottlosen nimmt er gar nichts weg, da hat er nichts zu holen. Obwohl auch das bisschen Menschsein versucht er auch zu zerstören. Sie haben keine Organe, die Dämonen, deshalb versuchen deine Organe zu zerstören. Was es ist, ob Niere ist, Galle ist, Leber ist, Magen ist, Darm ist. Alles. Sie versuchen alles zu zerstören, weil sie das alles nicht haben. Sie haben keinen Leib. Sie haben den Leib verloren. Sie haben das alles ja dahingegeben, als sie Gott beleidigten und gegen Gott sich versündigt haben. Sie haben keine Behausung. Sie haben ihre Behausung verlassen, heißt es in der Heiligen Schrift. Deshalb greifen sie nach unseren Häusern, nach unseren Heimen, nach unseren Wohnungen. Verstehst du das? Sie wollen dein Besitz. Und deshalb sind jetzt die Mieten so teuer, dass es immer enger wird, dass du nicht einmal eine Bruchbude leisten kannst am Schluss. Deshalb greift der Teufel. Das ist kein Zufall. Der Teufel greift nach unserem Besitz, nach unseren Ersparnissen, nach unserem Geld. Ja, erkenne diese Zusammenhänge und dann wirst du viel klarer verstehen. Ich führe einen Kampf nicht mit Fleisch und Blut, sondern gegen Fürsten, Mächten und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen. Wenn sie schon nicht bekommen können, das, was du hast und was dir gehört und es kriegen sie nicht, weil du so festhältst, dann versuchen sie zu blockieren, zu verhindern, dass du wenigstens zeitweise nicht glücklich und froh darüber bist und versuchen vielleicht nur so, dass du keine große Freude hast, durch welchen Umständen auch immer. Matthäus Kapitel 13, Vers 25, während die Menschen schliefen, kam der Feind Satan und säte Unkraut mitten unter dem Weizen. Während die Menschen schliefen, wenn wir nicht aufpassen, kommt der Feind und seht Stress, Ärger, Wut, Geiz, Bosheit, Rücksichtslosigkeit, Ungerechtigkeit. Und dieses teuflische Unkraut, das ist, was uns dann Probleme macht. Warum müssen fromme, gute, liebe, nette Menschen so viel leiden? Ist, weil wir geschlafen haben vielleicht irgendwo, nicht aufgepasst. Wir haben schon aufgepasst auf das, was uns wichtig ist, aber manches war uns unwichtig. Und gerade der Teufel greift unwichtige Passagen unseres Lebens an. Unsere Erlösung, die ist ein Werk Gottes, Gott hat alles getan, aber aufpassen müssen wir darüber, dass wir sie behalten. Bis zum Schluss halte, was du hast. Der Teufel sucht massiv Zugang zu uns. Jesus sagt sogar zu den Jüngern, bevor er weggeht, Satan begehrt euer. Warum? Weil ihr auserwählt seid, ihr seid was Besonderes, ihr seid meine Jünger, ihr werdet mal das Reich Gottes bauen, ihr werdet mal auf die Stühle sitzen, wo er hätte sitzen können, aber er hat alles verspielt, jetzt ist er pleite. Und du bist gereinigt, gewaschen, ja, du bist geheiligt durch das Blut Jesu Christi. Und die Bibel sagt, wenn wir nicht aufpassen, dann geht der Teufel, der ausgefahren ist, das Haus verlassen hat und sucht 7 andere Geister, die schlimmer ist und sind wie er selber. Und dann versucht er, das Haus massiv zu stürmen, Hausbesetzung. Und ja, stürmt das gereinigte Haus. Und das ist der Grund, warum wir leiden, dass wir so angegangen werden. Er will wieder einziehen. Er will wieder Herr in unserem Leben werden. Er will wieder das Sagen haben. Er will wieder auf dem Thron sitzen. Und deshalb schlägt Satan uns mit Fäusten, wie Hans Paulus sagt über sein Leben. Deshalb kriegst du so viel Stress. Deshalb kriegst du so viel Ärger. Du meinst nur gut, du dienst, du arbeitest, du putzt, du wäschst, du versorgst die Leute, du machst alles, was du kannst, gibst dein Bestes und der Teufel schlägt dich mit Fäusten. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 7. Und ich sage dir das Geheimnis. Je mehr du weißt, desto gefährlicher bist du für den Teufel. Je mehr du von Gott bekommst, desto gefährlicher bist du für den Teufel. Je mehr du hast. Mein Vater hat immer so einen schönen Spruch gehabt, hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb hinterher. So, aber sobald man weiß, dass du was hast, dein Portemonnaie, die wollen dein Portemonnaie haben. So, der Teufel weiß, du hast etwas Wertvolles, ein Versprechen und so weiter. Und das versucht er dir so madig zu machen, dass du am Schluss anfingst zu zweifeln. 2. Korinther 12, Vers 7. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung, sagt Paulus, nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl im Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Weißt du, das ist das Geheimnis, warum fromme Menschen viel leiden müssen. Damit sie sich nicht überheben, damit sie nicht das gleiche Schicksal ereilen, was der Satan hatte. Mir wird nichts passieren. Nein. Deshalb hat Paulus hier so einen Satansengel bekommen an die Seite, der immer wieder so auf den Fuß tritt oder so einen Seitenstoß gibt. Und Satan schlägt mich mit Fäusten, damit ich mich nicht überhebe. Mir passiert das oft so, wenn ich so mit Menschen bete, weiß, lieber Gott, heile die Person, du bist stark und mächtig und du hast alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Lass jetzt das Geschwür verschwinden. Oder lass das weggehen und das weg. Und plötzlich sagt eine Stimme, und was ist mit dir? Was ist bei dir? Verstehst? Wir beten gerne für andere und plötzlich kommt da so eine Stimme, ob das die Stimme des Heiligen Geistes ist oder die Stimme des Satans ist, spielt jetzt keine Rolle. Und ja, und was ist mit dir? Du bleibst schön unten. Und deshalb, wir bleiben Menschen, wir bleiben noch normal. Wenn wir Jesus Christus angehören, erlöst sind, wir bleiben normal, wir überheben uns nicht. Und deshalb ist es okay, deshalb vertragen wir oder ertragen wir. Wegen deiner Bestimmung, deiner Berufung, deiner Erwählung wirst du so angegangen. Und was ist mit dir? Wenn er schon uns mit Sünde nicht zu Fall bringen kann, dann durch diese massiven Angriffe. Ja, und was ist mit dir? Du könntest auch Millionär sein. Und was ist mit dir? Verstehst du? Und jetzt arbeitest du und schuftest und machst und so weiter. Dann versucht Satan, dich irgendwie zu unterwandern, zu verführen. Und dich mit Falschinformationen zu versorgen. Und was ist mit dir? Satan schlägt mich mit Fäusten. Warum müssen gute Menschen leiden? Wegen der großen Offenbarung, wegen den großen Erkenntnissen, wegen der großen Vorherbestimmung oder Erwählung. Du wirst mit Christus eines Tages regieren. Deswegen ist die Hölle bei dir los. Danke Gott. Je mehr Probleme du hast, desto höher ist doch deine Berufung. Erkenne das. Versuch das über den Gegenteil zu sehen, die Sache. Übers Kreuz zu sehen, auf der anderen Seite. So, dann wirst du merken, also, bei mir muss noch was sein. Nicht meine Sünde oder meine Schwachheiten oder meine Fehler. Nein, ich bin erwählt. Sonst würde er mich in Ruhe lassen. Er würde mit mir sich nicht anlegen, wenn er nichts dran hätte. Aber weil ich ein Diener Gottes bin und weil ich Gott für Gott lebe und weil ich eine Bestimmung habe, eine Erwählung habe, eine Berufung habe, eine Offenbarung Gottes habe, wie Paulus hier gehabt hat, ja, deshalb greift er uns an. 2. Korinther 7, Vers 1. Er versucht dich zu besudeln und zu beflecken. Er schmeißt dann, wenn er schon dir nicht nehmen kann, dann bewirft er dich mit Dreck. Spuck dich an. Bring dich in Verruf. Beleidig dich, kränk dich, werte dich ab. Arme Teufel, verstehst du? Er ist selber der Teufel, aber er versucht uns da als so einen armen Teufel abzustempeln. Die Dämonen suchen, wo sie sich immer verstecken, verkriechen können oder wie sie uns ein Übles antun können. Es sind nicht die Menschen. Glaub doch nicht, dass die Menschen die Bösen sind, die das tun. Sie sind nur Werkzeuge Satans. Die sind nicht die Bösen. Der Teufel benutzt, und zwar ganz besonders Menschen, die uns nahe stehen oft. Ganz nahe. Die benutzt er. Unser Vorgesetzten benutzt er. Und die Obrigkeit benutzt er. Wir haben nicht so viel von den kleinen, miesen Leuten da unten was zu tun, sondern die, die über uns stehen. Unser Vermieter, unser Arbeitgeber und die Politiker, die vorne anstehen, die Supergeistlichen, die schon eigentlich viel weiter sein sollen, die drücken einen immer wieder. So. Und sie suchen immer das schwächste Glied, um einzufallen in unseren Bereich, in unserem Leben, versuchen sich da irgendwie einzukriechen. Guck, wie terrorisiert der Teufel durch ein krankes Kind oder Familienmitglied einen Menschen oder mit einem schwachen Körperteil? Verstehst du, da humpelst du und kannst nichts dafür und gerade dein Bein macht dir so zu schaffen. Der Teufel versucht immer das Schwache auszunützen, auszuschlachten für sich. Deine Schwachstelle, du hast irgendwo eine Schwachstelle, du suchst was, du willst was haben, suchst nach mehr. Und dann benutzt er die Sucht und steigert die Sache noch mehr. Eine schwache Seite. Und es liegt, jeder hat irgendwo eine schwache Seite. Lass uns doch nichts einbilden. Ich bin perfekt. Nein, jeder hat eine schwache Seite. Und er benutzt diese schwache Seite, irgendein Fehler, ein Handicap, um uns dann von dort aus zu tyrannisieren und zu kontrollieren und zu terrorisieren. Viele Schwachstellen kannst du nicht vermeiden, die sind da vielleicht von der Geburt her, durch einen Unfall oder ja durch irgendetwas, was in deinem Leben hineingekommen ist, aber es gehört dazu, eine Operation. Du kannst für vieles nicht und gerade das, was du nicht kannst, dafür, da greift er ein, wo du nichts dafür kannst. Paulus hat dreimal gebetet, lieber Gott, nimm den Teufel weg von mir. Vielleicht hast du auch schon so gebetet. Diesen Satansengel, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wer will schon mit dem Teufel was zu tun haben? Nimm ihn weg. Und du siehst, ist nicht passiert, leider, leider. Und das wird auch bei dir nicht passieren und bei mir auch nicht. Weißt du, was der liebe Gott dem Paulus gesagt hat? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott trägt dich durch. Gott hält dich durch. Lass dir an meiner Gnade genügen. Schau nicht auf den Teufel. Schau nicht auf diesen Engel da. Auch wenn er ein gefallener Engel, ein Satansengel ist, mit den gleichen Problemen will Satan dich schwächen. Was, egal was es ist, wo Gott dich trägt, wo Gott dich hält, wo Gott dir Kraft gibt. Mit diesen Problemen versucht Satan, dich zu schwächen. Deine Arbeitsstelle nur als Beispiel. Ich denke nur an Hiob. Guck mal, wie der den Hiob angreift. Ja, weißt du, lieber Gott, der kann fein glauben. Nimm ihm das alles weg. Du wirst sehen, wie er jubiliert und jauchzt und Chorus singt und preist und lobt. Nein, Hiob hat alles verloren. Liegt selber da, kratzt sich, schabt sich, sein Eiter weg und so weiter. Und in dieser Zeit sagte er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er denkt gar nicht mehr an die Krankheit. Und wir sollten gar nicht so viel Aufmerksamkeit der Krankheit geben, dem Leid geben, den Schwierigkeiten geben. Wir sollen vielmehr auf den Erlöser schauen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Satan ärgert sich. Und ich sage dir, Satan ärgert sich. Und darum ist es, da boxt er dir nochmals ein. Es gibt es ja unter der Gürtellinie. Erlebst nochmals so einen Schock, so ein Trauma. Er ärgert sich, wenn du dich Gott überlässt. Du sagst, oh Gott, dein Wille geschehe, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Er ärgert sich, wenn du Gott nicht sofort absagst. Dass du sagst, Geschwister, betet für mich. Er ärgert sich, wenn du trotzdem weitermachst. Er ärgert sich, wenn du auf ihn gar nicht reagierst. Ach, Teufel, rutsch mir den Puckel runter. Das sollten wir sagen. Wir sollten frech werden ihm gegenüber, denn er hat uns nichts zu sagen. Er ist gefallen, er ist dahingegeben, er ist verloren, er ist, ja, hat nichts mehr zu melden. Und wir sollten sagen, rutsch mir den Puckel runter. Oder leck mir. Weißt du, wir sollten wirklich frech sein und ihm widerstehen, fest im Glauben, was es auch immer heißt. Wie würdest du einem, der dir so aufsässig ist, der dir so aufdringlich ist, wie würdest du ihm widerstehen? Du würdest sagen, hau ab, verschwinde. Du würdest die schlimmsten Wörter benutzen, die es gibt, um ihn wirklich ernst zu machen. Ich habe mit dir nichts zu schaffen. und will auch nichts zu schaffen haben, widersteht dem Fest im Glauben. Und der Teufel ärgert sich, wenn du den Willen Gottes tust und sagst, ich mach, ich weiß, das ist von Gott so geplant, das muss in meinem Leben passieren, ich werde die morgen und übermorgen versuchen darüber zu sagen, weil Gott hat so viel Interesse an uns zu veredeln. Wir sind ja Dreck. Und ich habe als ich in Texas war, und da bin ich an einem Ölfeld, Ölpumpstation vorbeigefahren, da waren sogar die Kühe im Öl, in diesem Teer, da waren die da, und so, habe ich das gedacht, guck mal, die armen Viecher, die halten das aus. Aber da kam es näher, da, das Teer, Pech, mehr nicht. Um Öl zu produzieren, oder was auch immer ist, Diesel, Benzin, das muss im Zentrifug, das muss zuerst mal raffiniert werden. Und genau das ist, was Gott mit uns macht. Wir werden raffiniert, da kommen wir in so Schleuder. Und dann wird alles andere getrennt und dann kommt Benzin und Diesel oder was sonst noch aus unserem Leben raus. Und du tust den Willen Gottes. Das ist mein Weg, mein Weg. Und er ärgert sich, wenn du Gottes Wege gehst, wenn du entschieden bist, Jesus zu folgen. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ja, kann man schön runterleiern. Aber das kostet unser Leben. Sado Sunder singt, der dieses Lied geschrieben hat. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Der wurde enterbt. Sein Vater sagte, ich habe keinen Sohn mehr. Hau ab, verschwinde, lebt in den Bergen Himalayas. Und dort in den Bergen Himalayas hat er große Offenbarung von Gott bekommen. Als er alles hinter sich gelassen hat. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz ist vor mir. Er war ein Sikh, ein Priester. Sohn, also praktisch. Er war nicht irgendjemand. Und er wurde zu letztem Dreck gemacht. So. In der Schleuder, raffiniert ist er worden. Warum müssen Erlöste, wenn wir so viel durchmachen, er wäre nie raffiniert worden, er wäre nie zu dem geworden, was er geworden ist. Er wäre genauso untergegangen. Ja, was war dein Vater? Sein Vater ist nobody. Niemand weiß es. Aber dieser Mann, der jetzt für Gott gelebt hat, der hat Lieder geschrieben, war in Europa, hat Bücher geschrieben, hat hier sein Zeugnis von Jesus abgelegt, ist vielen Menschen ein Segen gewesen. Dieser Sado Sunder Singh, gibt sogar Bücher, könnt ihr euch besorgen. Sehr, sehr Bücher, sehr in der Tiefe, innerliche Bücher. Und du wirst viel innerlicher, je mehr du von der Welt abgeschoben wirst. Wirst du viel innerlicher? Du ziehst dich zurück, willst mit dir, dem ganzen Gesindel nichts zu tun haben, sowieso der letzte Dreck. Tut mir leid, aber wenn du so denkst, was willst du? Was wollen die? Was können sie dir geben? So, und das ärgert den Teufel. Ihr seid so weltfremd. So weltfremd. Das bringt ihn auf die Falme. Das nimmt ihm die ganze Freude, nervt ihn, regt ihn auf. Ich sag dir, da wütet er. Und noch so schlimmer, da legt noch eins drauf. Satan lässt seine Wut an dir aus, greift dich so an, so wie er Jesus angegriffen hat und verfolgt die Christen. Wenn ich so angucke, alle Christen, die irgendwie vernünftig für Gott lebten, wurden verfolgt, alle Apostel. Er hat nicht geduldet, dass man Jesus anbetet. Du darfst alles anbeten. Kannst Jehova anbeten, kannst Zebaoth anbeten, kannst Allah anbeten, kannst Buddha anbeten, kannst Konfuzius anbeten, kannst alle Heiligen anbeten. Aber Jesus, da ist die Hölle los. Das darfst du nicht. Weißt du, und das sollst du nicht. Und da wird er wütend. Ich denke nur an Petrus und Johannes, als sie vor dem Hohen Rat waren. Und die haben gesagt, wir haben den Kranken im Namen Jesu geheilt. Man hat sie bedroht. Man hat sie geschlagen, man hat ihnen geboten, nicht mehr im Namen Jesu zu reden. Der Teufel hat Angst, wenn du im Namen Jesu sprichst. Und je mehr du den Namen Jesus gebrauchst, bei dir zu Hause, in der Wohnung, an deinem Arbeitsplatz, über deinen Körper, über dein Leben, deine Geschichte, deine Biografie, deine Persönlichkeit, dein Charakter, umso wütender wird er. Sag doch nicht immer Jesus, Jesus, Jesus. Weißt du, er duldet nicht, wenn du Jesus verherrlichst. Du musst verstehen, er war ja der Anbetungsengel. Er möchte die ganze Ehre haben. Die Welt, das Materielle, das Sichtbare, das will die Anerkennung haben. Aber du anerkennst Jesus, wer ist denn der? Ein gekreuzigter Gott. So haben die Juden gesagt. In Johannes 15, Vers 20, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mich geschlagen haben, werden sie auch euch schlagen. Wenn sie mich abgelehnt haben, werden sie auch euch ablehnen. Wenn sie mich beleidigt haben, werden sie auch euch beleidigen. Dir geht es nicht besser als dem Herrn Jesus. Der Jünger ist nicht über den Meister. Als Jünger Jesu, warum geht es so guten Menschen, den Schlechten interessiert mich heute gar nicht, aber warum geht es den guten Menschen so schlecht? Und ich sage dir, die Guten sind ein Fremdkörper in der Hölle, in dieser Welt, in dieser sündigen, ungerechten, lieblosen, eiskalten Welt. Sie sind Fremdkörper. Und darum, man versucht sie abzustoßen. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12 schreibt Paulus, 2. Timotheus 3, Vers 12 und 13, und alle, da gehörst du und ich dazu, alle, ob wir jetzt Pfingstler sind, Charismatiker sind oder Freikirchler sind, Katholiken oder Protestanten, alle, die gottselig leben wollen, die fromm leben wollen, in Jesus Christus, müssen Verfolgung leiden. Es ist ein Muss. Alle, die gottselig, also glücklich im Herrn, fromm leben möchten, die müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und den Betrügern wird es je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Also, alle, die gottselig leben wollen, und ich hoffe, dass du gottselig leben willst, du willst glücklich leben, du willst, ja, voller Freude leben, und deshalb musst du Verfolgung mit in Kauf nehmen, dass die Leute dich beneiden. Da fängt es schon an. Leute werden plötzlich neidisch auf dich. Ja, guck mal, die lacht doch den ganzen Zeit, oder der ist glücklich, der lebt herrliche Tage, der macht sich gar keine Gedanken. Und ich sage euch eines, wir Christen machen uns gar keine Gedanken. Wir müssen aufhören, uns Gedanken zu machen. Wir machen uns manchmal viel zu viel unnötige Gedanken. Der Teufel möchte, dass wir an ihn denken und viele Gedanken machen. Dann kommt er, du musst das Problem lösen, du musst das Problem lösen. Und ich sage dir ein Geheimnis, was ich gelernt habe in den letzten 40 Jahren. Ich habe eines gelernt, ich löse kein einziges Problem. Ich habe gar kein Interesse, Probleme zu lösen. Ich löse mich von den Problemen. Ich löse mich von den Problemen. Ich löse kein Problem und ich werde dem Teufel nicht dienen. Er ist der Problemmacher. Und wenn ich schon ein Problem habe, dann mache ich aus meinen Problemen Projekte. Dann nehme ich diese Baugrube und stelle mir ein Haus hin. Auch wenn es Gartenhaus ist. Das spielt keine Rolle. Ich sage das, aber ich löse keine Probleme. Leute, hört doch auf, Probleme zu lösen, Probleme zu wälzen. Das möchte der Teufel, dass du Tag und Nacht nur noch an Probleme beschäftigst, bist als Problemlöser. Du kannst kein einziges Problem auf dieser Welt lösen und wirst auch nicht lösen. So, und mit den bösen Menschen aber und den Betrügern, das ist alles Betrug, Falschmelder und Leute, die ihre, und das ist nämlich das, der Teufel versucht dich von der Hauptsache abzulenken zur Nebensache, zu irgendwelchen so Nebenwegen. Wird es je länger, je schlimmer. Sie verführen und werden verführt. Wir sind in der Endzeit, das ist auch eine böse Zeit, auch das Böse reift aus, es wird immer schlimmer. In 1. Petrus Kapitel 2, ich will das, was ich dir sage, auch mit der Bibel begründen, dass du nicht sagst, Matthäus erzählt irgendwas, eine Philosophie. Das ist keine Philosophie, das ist meine persönliche Erfahrung, die sich mit dem Wort Gottes deckt, sich mit dem Wort Gottes übereinstimmt. 1. Petrus 2, Vers 11, meine lieben Freunde, also das sage ich auch euch, meine lieben Geschwister, meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Du bist in dieser Welt Ausländer. Es gibt keine Zwei-Staaten-Bürgerschaft. Die können reden und planen so viel, was sie wollen. Es gibt nicht entweder du bist ein Bürger des Himmels oder ein Bürger dieser Welt. So, wisst ihr nicht, dass ihr Fremde seid und die Welt ist nicht eure Heimat, schreibt Petrus. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Und das ist, warum werden gute Menschen angegriffen? Weil wir nachgeben, weil wir Kompromisse machen, faule Kompromisse. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. So, Verlockungen. Und gib sie nicht nach, dieser Welt. Es geht in diesem Kampf um euren Glauben, um deine Überzeugung. Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Aha, na, aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen sie selbst überzeugt werden, die bösartig euch verleumden. Die erzählen jeden Blödsinn, jede Dummheit und schwärzen dich an und du lebst dein Leben und du lebst weiter. Und die erzählen da die Stories, die schlimmsten Geschichten über dein Leben. Die sind bösartige Leute, die dich nur verleumden. Der Teufel kann gar nichts anderes sagen, als nur zu brüllen und dich zu beleidigen. Dich im schlechten Licht zu bringen. Wenn Gott ihnen eines Tages die Augen öffnet, werden sie euch noch ehren. Stell mal vor, wenn Gott eines Tages die Augen öffnet, man tut es, das war da gar nicht so, was die da erzählt haben. Die haben gelogen. Sie sind ja Lügner gewesen. Die haben was vorgemacht. Der Teufel macht deine Feinde blind. Das ist, was ich erkannt habe. Der Teufel macht meine, deine, unsere Feinde blind. Die sehen nur das Schlechte an uns. Und er vergrößert noch das Schlechte. Aus dem Splitter macht er gleich einen Balken. Ihre Augen werden gehalten. Und sie sehen nicht und merken nicht, was du für ein Mensch bist, für eine edle Person bist. Und wie Gott gerade dabei ist, um dich zu veredeln. Sie wissen nicht, um was es eigentlich geht, dass wir jetzt für die Ewigkeit zubereitet werden. Sie sehen nur, dass du jetzt da durch musst, armer Kerl, tut mir leid, zu bedauern. Nein, wir verherrlichen Jesus in dem, was wir durchmachen. Und der Heilige Geist bringt uns aufs Ziel, lässt uns sich auf das Ziel konzentrieren. Wir wollen ja den Himmel erreichen. Alle, die gottselig leben wollen. Paulus schreibt in Philipper Kapitel 1, Vers 20 und folgende Verse. Ich hoffe und bin zuversichtlich, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage, sondern dass Jesus Christus wie bisher so auch jetzt durch mich bekannt und gerecht gemacht wird und geehrt wird, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod. Denn Christus ist mein Leben und das Sterben ist für mich Gewinn. Also durch mein Leben soll Christus verherrlicht werden. Auch durch das Negative soll Christus verherrlicht werden. Auch durch die Schwierigkeit soll Christus verherrlicht werden. Und gerade diese negativen Dinge sind oft Lebenshilfen für uns, liebe Leute. Wir leiden, und jetzt kommt der Punkt, was ich sagen möchte. Warum müssen fromme Menschen so viel leiden? Wir leiden zur Verherrlichung Gottes. Wir leiden zur Verherrlichung Gottes, zum Triumph des Glaubens. Dass die Menschen sehen, guck mal, der Herr gibt ihn doch nicht auf. Der Herr hat ihn doch lieb. Der Herr ist doch bei ihm. Der Herr steht doch zu ihm und bekennt sich doch zu ihm. Weißt du, da gibt es Leute, als ich vor 20 Jahren nach Berlin komme, dann hat mich vor gar nicht so langer Zeit jemand angerufen. Ja, lebst du immer noch? Habe ich gesagt, ich freue mich bester Gesundheit. Ich freue mich bester Gesundheit. Da dachte ich, wir wären schon alle untergegangen. Uns würde gar nicht geben. Nein, wir leben immer noch und freuen uns bester Gesundheit, dem Teufel zum Trotz. Wir werden durcheinander gewirbelt, aber wir stehen wieder auf und ich bin erstaunt, ich lebe immer noch. Wie steht es in Offenbarung Kapitel 12, Vers 11? Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn, den Teufel, den Luzifer, überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Geschwister, wenn wir siegreich sein möchten, wir müssen lernen, so wie Jesus, Wasser und Blut zu schwitzen. Was das auch immer ist, Wasser und Blut zu schwitzen. Im Garten Gethsemane, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch vorbeigehen, aber nicht meinen, sondern dein Wille geschehe. Sie haben überwunden durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Zeugnisses, sie haben sich zu Jesus bekannt, Jesus ist mein Herr, und durch ihr Leben, sie haben es nicht geliebt. Mach, was ihr wollt. Sie haben nicht geliebt, das Leben. Sie haben ihr Leben nicht wert geachtet. Was ist das Leben? 80 Jahre, 90 Jahre, 100 Jahre, 105 Jahre, 120 Jahre, es geht vorbei. Es gibt vier Arten von Taufen in der Bibel, vier Arten von Taufen, die Gläubige durchlaufen. Wollen, ob sie wollen oder nicht, glauben oder nicht, das ist egal. Aber vier Arten von Taufen machen all die, die das Ziel erreichen wollen, durch. So wie der vielfältige Acker, aber hier vier verschiedene Taufen. Zuerst mal die Taufe mit dem Wasser, das ist die einfachste. Da wirst du ein bisschen nass und kannst gleich dich föhnen. So, das ist die erste Taufe. Aber es ist ein Begrabenwerden und ein Auferstehen. Also in der Taufe ist immer Begrabenwerden und die Auferstehung. Dann gibt es die nächste Taufe, die Taufe im Heiligen Geist. Die Taufe im Heiligen Geist. Es ist auch, da übernimmt der Heilige Geist dich. Du tauchst dich hinein und da lebst nicht mehr du, sondern jetzt lebst du im Geist. Wandelst im Geist. Wirst vom Geist übernommen, wirst vom Geist getragen. Dann gibt es die Feuertaufe. Weißt du, es gibt Christen, die beten, oh lieber Gott, mit dem Heiligen Geist kannst du noch beten. Lieber Gott, taufe mich mit dem Heiligen Geist. Aber du solltest vorsichtig sein, taufe mich mit Geist und Feuer. Weißt du, was Feuer ist? Ist Gericht. Feuer ist immer Gericht in der Bibel. Das klingt nicht gut. Immer Gericht. Feuertaufe ist immer Gericht. Also diese Feuertaufe. Aber diese machen wir auch durch. Wir müssen auch durch Gericht. Wir werden gerichtet. Nicht nur, dass wir in verschiedene Prozesse hineingeraten. Wir werden plötzlich in etwas verwickelt. Und wir werden gerichtet. Israel wurde so oft gerichtet, bis sie so geläutert worden sind. Sie waren im Zentrifug. bis der Honig aus den Waben rauskam, bis das Ware rauskam aus dieser ganzen Schmiere, aus ihrem Dreck. Und die vierte Taufe ist die Taufe des Leidens, Leidenstaufe. Die hat Jesus im Garten Gethsemane und Golgatha durchgemacht. Warum müssen fromme Menschen so viel leiden? Warum? Weil es am Schluss des Lebens steht. Am Schluss des Lebens steht die Leidenstaufe. Am Anfang des Glaubens steht die Wassertaufe, dann kommt die Geistestaufe, dann kommt die Feuertaufe und dann kommt die Leidenstaufe. Sie erleben, durchleben die Taufe des Leidens. Viele Gläubige, vor allem, da wird man älter, schwächer, gebrechlicher. Da ist mal die Sache. In Markus Kapitel 10, Vers 35, da gingen zu ihm, und ich sage das, warum wir diese Leidenstaufe durchmachen, denn es geht um die Herrschaft, es geht um deine Berufung, es geht um deine Erwählung. Und die Auserwählten werden zubereitet. Und der Herr Jesus sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, würde kein Mensch selig werden. Also es gehört dazu, zu unserer Qualifizierung, die Leidenstaufe. Und hier sind zwei fromme Brüder, so gibt es fromme Geschwister auch, wie diese beiden dort, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Und sie sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns etwas tust, um uns, und wir möchten was, eine Bitte dir bringen, und wir möchten, dass du unser Gebet erhörst. Und er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Und sie sprachen, gib uns, erlaube uns, dass wir sitzen zu deiner Rechten, der eine zur Linken und der andere zur Rechten. Tolles Gebet. Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und der andere zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Erlaube es. Und wisst ihr, was Jesus hier sagt? Jesus sprach zu ihnen, ihr wisst gar nicht, was ihr bittet. Komm, ihr wisst ja gar nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch, aus dem Kelch trinken, aus dem ich trinken werde und euch mit der Taufe taufen lassen, mit der ich getauft werde? Könnt ihr das? Und sie sprachen, ja, das können wir. Jesus, das können wir. Du siehst also, wie großsprecherisch wir Menschen sind. Wir können das, das geht. Und sie sprachen zu ihm, ja. Jesus sprach zu ihnen, ja, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und ihr werdet getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Und ihr werdet sitzen zu meiner Rechten oder zu meiner Linken. Das steht aber nicht mir zu, euch zu geben, sondern das steht meinem Vater zu. Und er wird es austeilen. Und durch unsere Qualifizierung, durch unsere Hingabe, die Hingabe spielt eine ganz große Rolle, durch unsere Hingabe werden wir den Platz bekommen, der uns zusteht. Je mehr du dich Gott hingibst, je radikaler du bist, je konzentrierter du auf Gott zugehst, du wirst es erreichen. Aber jetzt noch nicht. Ihr könnt jetzt nicht die Taufe bekommen und ihr könnt nicht aus dem Kelch trinken. Aber die Apostel sind alle fast durchweg, außer Johannes, der fast 100 Jahre alt wurde und dann die Offenbarung bekam. Aber auch er hat kein Honiglecken gehabt. Er wurde in den Bech getaucht und wurde als Verbannter nach Patmos transportiert und dort soll er krepieren. Aber was ist passiert? Er sah die Offenbarung, die Apokalypse. Er sah die Endzeit. So, Philipper Kapitel 3, Vers 10, noch weiter. Ich möchte euch einfach dahin führen. Es gehört zu unserer Qualifizierung, damit wir das werden, was Gott aus unserem Leben machen möchte. Ihn möchte ich erkennen, sagt Paulus, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seinen Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden. Das ist links und rechts von Jesus zu sitzen. Und damit ich gelange zur Auferstehung der Toten, nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder schon vollkommen wäre. Nein, ich jage nach. Obwohl ich es ergreifen könnte, aber ich bin von Christus ergriffen. Meine Brüder, meine Schwestern, meine Geschwister, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Aber eines sage ich, ich vergesse, was da hinten ist. Und das ist, was uns die Dinge hier motivieren, uns bestimmen, uns prägen, uns formen. Ich vergesse, was da hinten ist. Und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist, und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung in Jesus Christus. Ich vergesse. Wenn du einmal den schweren Weg gehst, den ein Hiob gegangen ist, den ein Moses gegangen ist, die Propheten gegangen sind, Jesus gegangen ist, du lässt alles zurück. Ich lasse alles zurück, ich vergesse. Hier Psalm 34, Vers 19 bis 20, da lese ich weiter. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind. Verstehst? Das weiß der Teufel. Aber trotzdem gibt er uns noch drauf, gießt Öl ins Feuer. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat. Ja, gib dich nicht auf. Gott ist dir nahe. Zwar bleiben auch dem, der treu zu Gott steht, Schmerz und Leid nicht erspart. Es bleibt dir nicht erspart. Doch aus dem Allen befreit ihn der Herr. Warum müssen fromme Menschen so viel Negatives erdulden, ertragen, verkraften, verarbeiten, was auch immer? Weil Gott sie errettet. Die Errettung muss an unserem Körper wirksam werden, an unserer Seele wirksam werden, an unserem Geist wirksam werden. Aus dem Allen befreit der Herr den Gerechten. Vor schweren Schaden bewahrt er, heißt es hier weiter, dass ihm kein Knochen gebrochen wird. Also so siehst, dir wird kein Knochen gebrochen. Du wirst dein Rückgrat behalten, du wirst das sein und bleiben, was du gewesen bist. Das wird gar nichts ausmachen, du wirst stabil bleiben. Trotz allem, dein Knochen wird nicht gebrochen werden, deine Persönlichkeit wird nicht gebrochen werden, deine Seele wird nicht gebrochen werden, du bleibst. Der Herr wird dich erretten, das war bei Jesus so. Sei gewiss, du wirst immer vor schweren Schaden bewahrt, behütet, getragen, Gott ist treu. Du wirst vor dem Zerbruch, totalen Zerbruch, vor der totalen Kapitulation doch vom Herrn bewahrt. Jedes Mal, der Herr trägt dich durch. Du wirst keine Nachteile haben. Ich sag dir, ich weiß aus der Erfahrung, Gott ist treu. Wie er gesagt hat, der Herr steht uns hier treu, doch der Herr befreit ihn, den Hoffnungslosen, den Verzweifelten, den Dahingegebenen, den Abgeschriebenen, Abgestempelten. Du wirst keine Nachteile haben. Im Gegenteil, deine Nachteile werden deine Vorteile sein. Halleluja. Deine Nachteile werden deine Vorteile sein. Ich werde zuletzt lachen. Und ich sag dir eins, ich werde eines Tages lachen. Über all die so spöttisch da waren und negativ geredet haben und was auch immer war. Ich werde lachen und sagen, Leute, ihr seid Trotteln, Dummköpfe seid ihr, Ahnungslose seid. Meine Nachteile sind mir zum Vorteil geworden. Ihr gedachtet, Böse mit mir zu machen, aber Gott hat alles gut gemacht. Halleluja. Lukas Kapitel 6, Vers 21. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, ihr werdet lachen. Halleluja. Seid doch selig. Gott selig. Die alle Gott selig leben wollen, die müssen das durchmachen, dass du verspottet wirst, damit du am Schluss was zu lachen hast, was du bestaunen, zu verwundern hast. Dein Mund, Psalm 126, Vers 2, dein Mund wird voll Lachens sein und deine Zunge wird voll Rühmens sein, wenn du in der Erlösung zurückgehst. Dann werden sie sagen unter den Heiden, guck mal, der Herr hat so Großes an ihm gemacht. Was hat doch der liebe Gott aus ihm gemacht? Dann wird unser Mund voll Lachens sein und Staunens. Also, warum müssen Kinder Gottes so viel leiden? Weil Gott große Pläne hat. Das gehört zu der Vollendung unseres Lebens. Das gehört zur Vollendung unseres Lebens. Jakobus Kapitel 1, Vers 2. Meine lieben Brüder, erachtet es als für lauter Freude. Also du solltest, und das ist der Bruder des Herrn Jesus, der das schreibt, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtung habt, in mancher Anfechtung fällt, in mancher Anfechtung hineinkommt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Also erachtet das als lauter Freude. Total was anderes, als was die Welt lehrt. Jakobus 1, Vers 2. Erachtet das als lauter Freude. Jubelt, jauchzt, freut euch. Auf euch wartet eine große Belohnung. Gott bringt die Seinen durch. Er verlässt sie nicht keinen einzigen Augenblick. Auch wenn sie im Irdischen keine Rettung und keine Heilung erleben und keine Erlösung erleben. Aber jede Taufe, auch diese Leidenstaufe, hat eine Auferstehung in sich. Denn nicht nur das Begrabenwerden ist das, sondern auch das Rauskommen. Und wir werden alle rauskommen. Man geht rein und man kommt anders raus. Ich denke nur, die drei Jünglinge, die gingen mit Ketten gebunden in den Ofen und sie gingen ohne Ketten wieder raus. Anders raus. Daniel, der ging in der Löwengrube, der war ja verachtet jetzt und die Feinde haben die Hände gerieben, guck, jetzt was da passiert ist. Und jetzt, da kam raus, groß ist der Herr! Oder der Gott Daniels. Groß ist der Gott Sadrach, Mesach und Abednego. Die preisen Gott. Gott wird durch sie gepriesen, weil sie nicht nachgegeben haben. Wenn wir nicht nachgeben, Egal was es ist, wird Gott gepriesen. Durch die Leiden und Lebensstürme schafft Gott uns ein solides Fundament, schafft sich selbst Lob und Ehre. Wir sind ja zu Lob und Preis Gottes gemacht. Und diese Dinge dienen alles zur Verherrlichung Gottes, damit wir in der Lage sind, unter dem Druck und Spannungen zu leben, jetzt, denn das steigert sich immer, die Dinge steigern sich immer. Und nicht nur Wohlstand und nicht nur Wohlsein. Viele Leute wollen nur Wohl. Oh, habt ihr eine Schmerztablette da? Habt ihr irgendwas, verstehst? Die wollen schnell die Schmerzen loswerden. Aber durch die Schmerzen werden wir stark, gehärtet. Meine Entdeckung, und die möchte ich hier weitergeben, mit Gott geht es uns immer wieder gut. Immer wieder kommen wir hoch. Ob wir gesund oder krank sind, mit Gott geht es uns gut. Ob wir arm sind oder reich sind, mit Gott geht es gut. Weißt du, ist es egal, ob wir erfolgreich sind oder nicht, mit Gott geht es gut. Wir können mit wenig auskommen und mit viel. Das ist ein Trick. Das können nicht alle. Aber wenn du mit Gott gehst, dann geht es dir immer wieder gut, ob wir was haben oder nichts haben. Und gerade wenn wir im Minus sind, gerade wenn wir schwach sind, erleben wir seine Gnade, erleben wir seine Kraft. In unserer Not leben wir von der Gnade Gottes, von der Hand Gottes. Wir werden von der Hand Gottes versorgt. Philipper Kapitel 4, Vers 11. Denn ich habe gelernt, sagt der Apostel Paulus. Und genau deswegen sind wir hier, damit wir was lernen. Denn ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden. Du bist hier, damit du dich in jeder Lage dich zurechtfindest. Deshalb diese komischen Attacken des Feindes, diese komischen Angriffe, diese Anläufe, damit du dich in jeder Lage, in jeder Position dich zurechtfindest. Paulus sagt, ich weiß, Entbehrungen zu ertragen, ich kann Überfluss ertragen. Christen können beides. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Wenn wir Schwierigkeiten haben als fromme Menschen, gläubige Menschen, gottselige Menschen, wir werden nur eingeweiht. Das ist unsere Einweihung. Und Einweihung ist ein Ritual. Wir werden eingeweiht. Im Satz sein und Hunger und Überfluss und Entbehrung haben, wir werden eingeweiht. Damit wir am Schluss sagen können, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist diese Einweihung. Und ich sag dir, du bist, wenn du Schwierigkeiten hast in deinem Leben, gerade wo auch immer, du bist in der Einweihung, in diesem Einweihungsprozedur. Einweihung ist ein Ritual. Da werden dir Erkenntnisse vermittelt. Du wirst belehrt. Du übst dich, du stärkst dich. Dein Glaube wird gestärkt. Dein Gottesglaube. Und Gott bereitet dich und mich schon für das, was kommt. Das ist ja die Einweihung, Leute. Kapiert ihr? Versteht ihr das? Das ist unsere hohe Berufung. Wir werden eingeweiht. Leiden sind eine Vorbereitung für die Ewigkeit. Erlöse dich von diesem irdischen Plunder, von allem Irdischen. Du wirst drüben dieses Zeug gar nicht brauchen. Du wirst deine Arbeitsstelle nicht brauchen. Du wirst deine Medikamente nicht brauchen. Du wirst das ganze Zeug nicht brauchen. Das wird oben da gar nicht geben. Leiden bereiten dich immer für das Kommende, das, was noch kommt. Für den Übergang. Es ist ein Verwandlungsprozess. Durch Leiden. Zentrifug. Da wirst du rausgeschleudert. Das ist der Schmelzofen. Leiden ist eine Einrichtung und Erfindung Gottes. Sag nicht, der Teufel macht das. Das ist der Teufel, das ist vom Satan. Nein, Leiden sind von Gott, denn er hat seinem Sohn keinen anderen Weg vorbereitet oder erwählt als den Kreuzesweg, um ihn auf den Thron zu setzen, ihn in die Ewigkeit einzuführen. Und Leiden weihen uns ein. Sei nicht überrascht, wenn jetzt negative Dinge auf dein Leben zukommen. Satan schlägt mich mit Fäusten. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und du wirst dich wundern, was alles noch passiert. Fromme leiden. Aber sie leiden im Grunde gar nicht. Wahre Christen, die leiden nicht. Das ist nur ein bisschen bitter. Weißt du, die Israeliten beim Auszug aus Ägypten, beim Passamal, die haben nicht nur die leckeren, süßen Speisen gehabt, sondern beim Auszug haben sie auch die bitteren Kräuter gehabt. Und zu unserem Leben gehören nicht nur die süßen Zuckerles, sondern da gehören auch die bitteren Kräuter. Und die sind dann, die den Geschmack verfeinern, diese bitteren Kräuter. Fromme leiden nicht durch das, was passiert. oder zustößt oder widerfährt, sie werden nur vorbereitet jetzt. Sie werden jetzt vorbereitet auf das Kommende. Sie wissen, das muss begegnen, das begegnet mir jetzt in diesem Augenblick, aber das ist nur vorübergehend und alles Leiden auf dieser Welt ist vorübergehend. Wahre Christen sind gar nicht so überrascht. Ach, Satan schlägt mich mit Fäusten. Weißt du? Wahre Gotteskinder sind da nicht deprimiert. Sie rennen nicht zum Seelsorger. Ich leide Pein in der Hölle. Da wird man leiden. Und der reiche Mann, der nichts kapiert hat. Aber was hat Lazarus gemacht? Hunde haben seine Wunden geleckt. Denk an Lazarus. Der hat es alles erduldet, hat Gott vertraut, es wird alles gut werden. Und dann, als er stirbt, nehmen die Engel ihn und tragen ihn in Abrahams Schoß. Der andere, der nichts, der nur im Purpur herumlief und nur leckere Speisen aß und nur herrliche Tage lebte, der hat nachher gelitten. Also wenn du jetzt leidest, wirst du nachher nicht leiden. Verstehe, warum das so ist. Wenn du jetzt leidest, wirst du nachher dir das alles ersparen. So, sei nicht überrascht, sei nicht erstaunt. Nachher wird dir das alles ja hinfällig sein. Das wird dich gar nicht mehr beeindrucken. Da wirst du nicht mehr aus allen Wolken fallen und die Spucke wegbleiben. Nein, da wirst du gefasst sein. Wenn du dann in andere Bedrängnis hineingerätst, in eine Notlage, in Kummer und was weiß ich, was da kommt, du weißt, das ist alles nur Vorbereitung, eine Einweihung. Die Frage ist, in welchem Grad bist du jetzt eingeweiht? Wir sind nicht bei Freimaurern oder sonst wo, nein, wir sind bei Jesus, gradmäßig. Weißt du, zuerst werden Kleinigkeiten, du wirst in Kleinigkeiten eingeweiht, Zahnschmerzen oder irgendein anderes Problem. Aber dann, wenn du je höher kommst, je näher zum Heiland kommst, desto gravierender werden diese Weihrituale, desto mehr wird von dir verlangt. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt, heißt es in der Heiligen Schrift. Stell dich darauf ein, du bist in der Einweihung. Und für die wahren Gläubige ist Leid keine Überraschung, die werden nur abgehärtet. Sie werden abgehärtet, sie werden gewappnet. Wenn wahre Christen leiden, dann wissen sie, warum sie leiden. Für die Ewigkeit, für die Herrlichkeit, für die Gottseligkeit. Sie wissen, für wen sie leiden. Sie leiden nicht für ihre Sünden. Ich leide nicht für meine Sünden. Weißt du, viele Leute kommen und sagen, wenn irgendwo jemand krank ist, ja, du hast nicht geglaubt, du hast nicht Gott vertraut oder du hast dies und nicht. Du leidest nicht mehr für deine Sünden. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen und wir sind in seine Wunden geheilt. Ich leide nicht für meine Krankheit. Oder für meine Sünden. Ich leide jetzt für Jesus, zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. Wir müssen froh sein, dass wir leiden dürfen jetzt. Das ist total paradox, was ich jetzt hier erzähle. Ich sage dir, wenn du ein normaler Mensch bist, so oft von der Straße, du wirst es nicht begreifen, warum das alles so ist. Aber Christen sollten es begreifen. Deshalb predige ich, dass du das weißt, warum das alles so ist. Der Apostel, als sie ausgepeitscht wurden da und geschlagen wurden und so weiter, und sie kamen zurück zu den Ihrigen, zu der Gemeinde. Sie haben nicht geklagt, sondern sie haben gesagt, Gott sei Dank, wir durften für Jesus leiden. Und sie haben Gott gepriesen. Und sie haben so laut gepriesen, dass die Stätte gewackelt hat. Sie haben sich nicht beschwert. Und wir sollen aufhören, uns zu beschweren. Oh Gott, was für Lasten legst du mir auf? Ich kann's nicht mehr. Ich möchte dir sagen, jeder Mensch hat Schwierigkeiten. Jeder Mensch hat Probleme. Jeder Mensch hat Anfechtungen. Und jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen und sein Kreuz. Und die Bibel sagt, und der nehme nicht mein Kreuz, das Kreuz von Golgatha, der nehme sein Kreuz und trage. Das ist dein Kreuz. Trage dein Kreuz. Und die fühlten sich gewürdigt. Diese Jünger fühlten sich geehrt von Gott, geadelt von Gott. Wir durften für Christus leiden. Apostelgeschichte 4, Vers 21. Da drohte man ihnen und ließ sie gehen und so weiter. Und sie hatten da Angst, diese hohen Priester. Dieser Mensch war 40 Jahre krank, da dieser eine Behinderte dort an der schönen Tür vom Tempel. Und man ließ sie gehen und hat man ihnen bedroht, nicht mehr weiter zu reden. Und als sie das erzählten den Jüngern, den anderen Geschwistern, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen und lobten Gott. Und sie beteten im Psalm 2. Dieses alttestamentliche Wort beten sie. Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich was vor, was umsonst ist? Warum nimmt sich der Teufel so viel raus? Ist alles umsonst? Der Teufel arbeitet umsonst, Leute. Wenn er dich quält, er quält dich umsonst. Er hat nichts davon. Und er kriegt uns nicht. weil wir in Christus sind. Niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Ich will dich stark machen in Christus. Gib nicht auf deinen Glauben. Warum müssen fromme Menschen so viel leiden? 2. Thessalonicher 1, Vers 5. Ein Anzeichen dafür, dass Gott Recht richtet, werdet ihr gewürdigt durch das Reich Gottes. Ihr werdet gewürdigt. Ihr dürft im Reich Gottes sitzen. Ihr dürft teilhaben am Reich Gottes. Geschwister, das ist Würdigung. Du liegst im Bett und sagst, ich kann gar nichts tun. Oh Gott, ich bin so schwach. Lass dir an seiner Gnade genügen. Sei froh, dass du schwach bist. Du musst nicht kämpfen. Der Herr hat schon für dich gekämpft. Der Herr hat schon für dich geblutet. 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 1. Darum ertrugen wir es nicht länger und so weiter, in Athen zu bleiben und. Und wir haben Bedrängnisse gehabt. Dann geht es weiter bis Vers 5, kannst du lesen. Denn ihr wisst selbst, dass uns das alles bestimmt ist, dieses Leiden. Eine Bestimmung. Einweihung und Bestimmung. Warum müssen Kinder Gottes so viel leiden? Es ist eine Bestimmung. Und dann sagt er weiter, das haben wir euch schon vorausgesagt, dass Bedrängnisse kommen müssen. Das wisst ihr doch. Darum haben wir das alles nicht so ertragen und verkraftet. Leiden ist eine göttliche Bestimmung, Bruder, Schwester, für dich und mich. Leiden ist also göttliche Bestimmung und gleichzeitig ein Beweis der Treue Gottes. Gott steht zu uns. Psalm 37, Vers 25. Das kann ich sagen, vielleicht als junger Christ, als ich noch jung war. Ich bin jung gewesen und alt geworden. Und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Ich bin jung gewesen und alt geworden. Und ich sage dir eines, du hast vieles schon gesehen und erlebt und du hast nicht erlebt und kannst als Kind Gottes nicht sagen, der Herr hat seine Kinder verlassen. Nein, der Herr sagt, ich will dich nicht versäumen, noch verlassen. Gottes Volk wurde überall versorgt, selbst in der Wüste, wo der Pharao glaubte, die werden nie zurückkommen. Die werden untergehen. Aber Gott hat sie versorgt mit allem, was sie brauchten und das 40 Jahre lang. Der Gläubige leidet nicht, er lebt nur auf einer anderen Ebene. Das ist es. Der leidet nicht. Der lebt auf einer anderen Ebene. Die Welt versteht das alles nicht. Die sieht das nicht. Die kapiert das nicht. Der Teufel hält ihre Augen zu und dramatisiert und sagt, guck mal, das ist ihr lieber Gott. Wenn sie an Gott nicht geglaubt hätten, wären sie gar nicht da reingekommen. Für den fleischlichen Menschen ist das Leid nicht verständlich, weil er Gottes Wege nicht versteht. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Der versteht die Wege nicht. Einfach das Brett vom Kopf, der Weltmensch. Aber der Gläubige, der weiß, das sind Gedanken Gottes, diese höheren Gedanken Gottes über mein Leben. Die Menschen haben meistens ein falsches Bild vom lieben Gott. Die denken, wenn du an Gott glaubst, hast du keine Schwierigkeiten. Und ich möchte diesen Unfug austräumen. Du hast Schwierigkeiten, du hast Nöte, aber das macht dir gar nichts aus. Du lachst darüber und ja, das ist so, das ist unsere Grundausbildung. Auch die Umwege, die Gott uns manchmal führt, und diese unverständlichen Wege, sind seine Wege. Ich denke nur an Jona. Was hat der alles im Bauch des Fisches durchlitten? Die Säure, die da seine Haut abgeschabt hat. Und trotzdem, und dann wurde rausgespuckt, ans Land gebracht. Und dann geht er seinen Weg und dient Gott weiter. Gott benutzt sogar Umwege in unserem Leben, um uns ans Ziel zu bringen. Durch Leiden erlöst uns. Und ich sage dir jetzt, was passiert, warum Gott uns Leiden zulässt. Wegen der Erlösung. Leiden erlöst uns von bösen Menschen, faulen Menschen, lästigen Menschen, die was von uns wollen. Sobald dir schlecht geht, will keiner mehr mit dir was zu tun haben. Weine und du weinst allein. Verstehst? So ist es. So ist es in der Welt. Leiden erlöst dich von nutzlosen, gottlosen, geistlosen Menschen. Lass doch, denen geht sowieso schlecht. Ich möchte mit ihnen nicht versündigen. Und dann gibt es esoterisch eingestellte Leute. Wenn du leidest, mit dir will ich nichts zu tun haben, dann gehen sie weg. Nicht, dass du ansteckst mich noch mit dieser Seuche. Du kriegst das Paket, das du brauchst für dein Leben und trägst dieses Päckchen. Aber du wirst erlöst von solchen Menschen. Die wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber der Gerechte, der weiß, der wird durchgetragen. Paulus sagt, und ihr habt mich nicht in meiner Schwachheit verlassen. Ihr habt an mich gedacht immer wieder und mich unterstützt sogar, die Geschwister aus Philippi. Du wirst erlöst von den falschen Prioritäten, wenn du leidest. Ich sagte, das ist Erlösung von den negativen, falschen Einstellungen, falschen Motiven, von Einseitigkeiten. Du denkst nur, wenn du Christ bist, geht dir nur blendend, nur gut. Du wirst erlöst von den Mietlingen, von den falschen Helfern. Weißt du, die wollen unterstützen. Aber wenn es dir dreckig geht, will keiner mehr mit dir mitgehen. Bist allein. Und da lernst du, allein mit Gott zu gehen. Allein Gott zu dienen. Leiden ist der Weg zum Himmel. Ist ein schmaler Weg. Ist der schmale Weg. Da kannst du nicht viel mitnehmen. Kannst nicht die anderen mitnehmen. Da musst du allein diesen Weg gehen. Weil der ist zu schmal. Das ist eine Gratwanderung. Was wir hier geben, und das ist mir so groß geworden, was wir hier geben, aufgeben, loslassen, das haben wir im Himmel nachher. Du lässt sie los, sagst, ja, mein Leben ist, was ist mein Leben? Nicht viel wert. Ich bin im Zentrifug. Ich bin geschleudert, werde geschleudert. Da klebst du so an der Seite, an den Wänden. Wenn wir hier uns im Leid Gott ergeben, uns der Situation ergeben, wissen wir sind in guten Händen. Wir sind in guten Händen. Und das ist die Sicherheit, die uns niemand mehr stehlen kann. Ich bin in seiner Hand. Da hat Gott mich durchgetragen. Dort hat Gott mich durchgetragen. Hier hat er durchgetragen. Hier hat er mir geholfen. Ja, in wie viel Not hat der gnädige Gott seine Hand über mich gehalten? Das ist, was wir hier aufgeben und Gott überlassen. Das kann uns nicht mehr gestohlen werden. Auch finanziell. Deshalb, weißt du, jemand schrieb mir heute, glaubst du an Zehnten? Ich glaube an Zehnten. Was in der Bibel drinsteht, das glaube ich. Das ist für mich Wort Gottes. Und was ich Gott heute gebe, das kann mir nicht mehr gestohlen werden. Das ist schon Gott abgegeben. Wenn du deine Schwierigkeit Gott abgegeben hast, das kann der Teufel nichts mehr damit anfangen. Das habe ich Gott anheimgestellt. Das habe ich Gott überlassen. Und Gott sagt, mein ist die Rache. Und Gott wird für dich streiten und du wirst stille sein. So, was du Gott abgegeben hast, wird dir nicht mehr genommen werden. Das ist jetzt im Himmel bei Gott. Der ist gut aufgehoben. Und es wird nicht mehr falsch verwendet gegen dich, kann gegen dich gar nicht mehr verwendet werden. Leiden sind unsere Veredelung. Leiden veredeln uns, qualifizieren uns. Wir werden raffiniert. Halleluja. Wir werden raffiniert. Wir werden klug. Uns geht ein Licht auf. Raffiniert. Was das Wort raffiniert auch alles bedeutet. Schau jetzt im Wörterbuch nach. So geht es auch Christen. Wir werden plötzlich brauchbar für den Himmel. Brauchbar für das Leben. Plötzlich kannst du Menschen erzählen, guck mal, das habe ich auch durchgemacht. Da bin ich auch durchgegangen. Das habe ich auch verkraftet, verarbeitet. Weißt du, da kannst du schon hier unten, brauchst nicht auf den Himmel warten, kannst jetzt hier schon Zeugnis sein. In wie viel Nöten hat dich der gnädige Gott durchgetragen. Da kannst du anderen helfen, das Kreuz zu tragen, wo sie jetzt gerade zerbrechen. Wir müssen also in die Zentrifuge Gottes, in diese Trennschleuder Gottes, in diese Schleudermaschine des Herrn. Das ist, warum müssen fromme, gute, Gott hingegebene Menschen so viel leiden? Ja, weil Gott Qualität will. Er will nicht Quantität. Er will nicht viel von uns. Er will Qualität aus unserem Leben herausholen. Honig. Und dann schleudert er diese Waben. Dann kommt raus, was da noch drin ist. Bis letzter Rest. Und du glaubst gar nicht, was alles so in dir drin ist. Und der Teufel kriegt die Magermilch. Das Fett, die Sahne, das wird alles rausgeholt für den Herrn. Und das ist Schleudern. Lass uns aufstehen. Und lass uns keine Sorge, keine Angst über unser Leben haben. Unser Leben ist in der Hand Gottes. Wir sind von Gott geborgen, von Gott getragen. Und wir werden getragen von Anfang bis zum Schluss. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird auch das gute Werk in dir vollenden. So steht es in meiner Bibel. Und die Bibel ist immer noch wahr und immer noch Gottes Wort. Vater, ich danke dir, dass du nichts auf uns zulässt, was nicht in deinem Willen ist. Alles muss an dir im Büro vorbeigehen. Es muss von dir genehmigt zugelassen werden. Herr Jesus, und ich danke dir, dass unsere Verlegenheiten deine Gelegenheiten sind. Du machst aus jeder Situation immer das Optimale. Ich preise dich, Herr Jesus, dass du niemanden aufgibst, auch von meinen Geschwistern, die heute irgendwo im Kampf stehen, die Welt nicht verstehen, sich selbst nicht verstehen, die Umstände nicht verstehen, die Situation nicht verstehen, aber du trägst sie durch. Du trägst sie durch über dieses tosende Meer. Du trägst deine Kinder Schritt für Schritt. und sie werden schrittweise, in kleinen Schritten das Ziel erreichen. Und wir wachsen durch all diese Prüfungen und wir wachsen in der Gnade Gottes und lassen uns immer mehr an der Gnade Gottes genügen. Und wir merken, worauf es wirklich ankommt. Es kommt nicht um große Taten, Werke, Aktionen, nein, es kommt um die Liebe. Um die Liebe zu dir, zu deinem Wort, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du uns auch heute gesegnet hast und diesen Segen beibehältst, dass wir noch mehr gesegnet werden. Wir wollen nicht beten, taufe uns jetzt mit Feuer durch oder taufe uns mit Leiden. Nein, das wollen wir, das kommt von selber. Und wir müssen uns nur in deiner Hand uns fallen lassen und von dir allzeit geborgen wissen. Ich bin geborgen in Jesu Hand. Halleluja, Halleluja. Amen.